Hallo, willkommen bei Krimschnack, eurem Kriminologie-Podcast. Mein Name ist Annelie, ich bin Kriminologin und normalerweise hört ihr an dieser Stelle die Stimme meiner Freundin und Kollegin Marie. Aber wie vielleicht einige beim Klicken auf die Folge schon gesehen haben, handelt es sich hier um eine Krimshort. Das heißt, ihr müsst heute mit mir alleine Vorlieb nehmen. Wir sprechen bei Krimschnack ja regelmäßig über alles, was mit Kriminalität zu tun hat und ordnen es für euch wissenschaftlich ein. Und das machen wir im Prinzip auch in den Krimshorts, nur wie der Name schon sagt, sind die eben einfach ein bisschen kürzer und ja, ich schnack alleine. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich schon länger mal befassen wollte, nämlich dem sogenannten Stockholm-Syndrom und sozusagen dem Mythos um dieses sogenannte Syndrom. Und es ist auch kein Zufall, dass das auch in ja, unsere kleine Reihe zu häuslicher Gewalt fällt, denn gerade beim Thema Partnerschaftsgewalt und auch häuslicher Gewalt ganz allgemein hört man tatsächlich des Öfteren mal vom Stockholm-Syndrom, vor allem wenn es um die Frage geht, ja, warum gehen sie denn nicht einfach, warum trennen sie sich denn nicht? Dann wird manchmal dieses Stockholm-Syndrom als Erklärung herangeführt. Was es damit auf sich hat und wie das Ganze wissenschaftlich einzuordnen ist, das will ich heute mal herausfinden und deshalb würde ich sagen, lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich, wir legen los. Krimshort. Ja, und dieses Mal möchte ich gern mit einem ganz kurzen True Crime Fall anfangen. Das ist ja normalerweise gar nicht unsere Art, denn wir sind, wie ihr alle wisst, natürlich kein True Crime Podcast, aber einige Details aus dieser Geschichte sind sehr wichtig für das Verständnis und es geht natürlich um die Geschichte, die dem Stockholm-Syndrom ihren Namen gegeben hat. Und ich halte mich kurz und knapp, aber die wichtigsten Infos will ich euch einmal kurz vorab geben. Das Ganze beginnt an einem Tag im August 1973. Da betritt ein 31-jähriger Mann eine Bank in Stockholm, bewaffnet mit einer Maschinenpistole und ruft laut: "Get the party started." Also, lass die Party anfangen. Sein Name ist Jan-Erik Olsson, auch Janne genannt, ein verurteilter Straftäter, der zuvor bei einem Freigang aus dem Gefängnis geflüchtet war. Er nimmt an diesem Tag 4 Bankangestellte als Geiseln, jagt alle anderen aus der Bank. Darunter sind 3 Frauen und ein Mann. Die jüngste Geisel ist gerade mal 21 Jahre alt. Schnell ist vor allem das Medieninteresse riesig und die Polizei vor Ort steht unter großem Druck. Sogar der damalige Ministerpräsident Schwedens, Olof Palme, schaltet sich damals ein. Insgesamt muss man sagen, scheint die Polizei von Anfang an heillos überfordert mit der Situation. Olsson behält die Geiseln in seiner Gewalt und stellt verschiedene Forderungen. Er will die Freilassung seines Freundes und ehemaligen Zellengenossen Clark Olofsson aus dem Gefängnis. Er will 3 Millionen schwedische Kronen. Und außerdem will er schusssichere Westen und einen Fluchtwagen. Und zwar auch nicht irgendeinen, sondern einen blauen Ford Mustang. Die Polizei geht auf eine der Forderungen auch ein und bringt seinen Kumpel aus dem Gefängnis in die Bank. Jetzt sind es also 2 Geiselnehmer in dieser Bank. Und die Geiselnahme wird insgesamt über 5 Tage dauern. Und in dieser Zeit, so berichten die Geiseln später, kümmerten sich die Geiselnehmer, so gut es irgendwie ging, um sie. Gaben ihnen zum Beispiel eine Jacke, wenn ihnen kalt war, oder ließen sie auch mit ihren Angehörigen telefonieren. Und das wird später auch noch wichtig. Denn die Polizei hingegen hat aus Sicht der festgehaltenen Geiseln ja sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Geiseln flehen Politiker und Polizei sogar an, den Forderungen der Geiselnehmer einfach nachzukommen. Doch das tun sie nicht. Sie versuchen es mit einer Art Zermürbungstaktik und drängen die Täter und ihre Geiseln in einen Tresorraum zurück, in dem sie eingesperrt werden. Dort gibt es keine Toilette und auch Nahrung wird nur sehr spärlich von außen durch gebohrte Löcher zur Verfügung gestellt von den Behörden. Und auch die Luft soll in diesem Tresorraum irgendwann sehr, sehr schlecht gewesen sein. Und schließlich hören die 6 Personen in diesem Tresorraum über ein Radio, das sie damit reingenommen haben. Und wie gesagt, die Medien haben das Ganze ja live verfolgt und auch alles live berichtet. Und so hören die 6 jetzt, dass die Polizei von außen in den Tresorraum Gas einleiten will, in dem sie sich in diesem Moment befinden. Und Panik steigt auf. Daraufhin kommt einer der Geiselnehmer ja auf die panische Idee, den Geiseln vielleicht Schlingen um den Hals zu binden, um diese an den Wänden zu befestigen, sodass sie stranguliert werden würden, wenn sie durch das Gas betäubt werden, um die Polizei vielleicht doch noch von ihrem Plan abzubringen. Und in dieser Zeit fühlt es sich für die Geiseln an, als säßen sie mit den Tätern in einem Boot und würden eher von der Polizei als Geiseln gehalten und eben potenziell sogar getötet. So beschreibt es eine der Geiseln, die damals 23-jährige Christine Enmark später. denn sie hat tatsächlich über die ganze Zeit deutlich später ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie ich zum Stockholm-Syndrom wurde« und um sie drehten sich nachher auch viele der Erzählungen bzw. viele der Analysen, um die es dann ging. Letztlich gelang es der Polizei, die Täter auch zum Aufgeben zu bewegen und die Opfer zu befreien. Doch zur Überraschung vieler hatten einige der Opfer, ja, positive Worte für ihre Entführer übrig und sorgten sich sogar um ihr Wohlergehen. Die junge Christine Enmark soll sogar gerufen haben, bei ihrer Befreiung aus der Bank zu den Tätern gerufen haben: Wir sehen uns wieder, passt auf euch auf, sowas in der Art. Deswegen war auch eine der ersten Fragen, die dann die Medien ihr stellten, ob sie sich denn in einen ihrer Entführer verliebt hätte. Jedenfalls war es tatsächlich so, dass einige der Opfer, nicht nur Christine, sondern auch ihr männlicher Kollege beispielsweise, viele positive Worte für die Entführer übrig hatten und sich eben sogar um das Wohlergehen sorgten. Und sie äußerten auch Verständnis und teilweise Sympathien für ihre Geiselnehmer. Aber gegenüber ihren Befreiern, also der Polizei, zeigten sie kaum Dankbarkeit, sondern äußerten sich vor allem kritisch über das Vorgehen. Und auch das ist hier nochmal ein Knackpunkt später. Denn sie gaben an, dass sie sich bei den Tätern sicherer gefühlt hätten als bei der Polizei. Sie besuchten teilweise sogar die Täter im Gefängnis und hielten auch noch länger Kontakt zu ihnen. Was viele Menschen einfach verwirrte. Also für viele Menschen war das einfach kein, in Anführungszeichen, normales Verhalten von Geiseln. Und das ist genau der Grund, warum diese Geiselnahme dann letztlich auch weltberühmt wurde. Der schwedische Kriminologe und Psychiater, der das Ganze ja ziemlich von Anfang an begleitet hat, Niels Bejerot, analysierte das Verhalten der Opfer und prägte schließlich den Begriff Stockholm-Syndrom als Beschreibung für eine auffällige Bindung der Opfer an die Täter. Da haben wir also so jetzt die erste, ja, etwas vage und schwammige Definition für dieses Stockholm-Syndrom. Beziehungsweise, kleiner Krimfakt an dieser Stelle, das Stockholm-Syndrom hieß zuerst gar nicht Stockholm-Syndrom, sondern normalem Stroke-Syndrom, nämlich benannt nach diesem Platz, wo diese Bank war in Stockholm. Aber irgendwie war das Ganze dann doch nicht griffig genug, wahrscheinlich gerade so im internationalen Kontext, weswegen es dann später in Stockholm-Syndrom umbenannt wurde. So viel mal zu diesem Fall, der sozusagen namensgebend war für das Stockholm-Syndrom. Später gab es noch einige berühmte Fälle, die auch unter das Stockholm-Syndrom gefasst wurden. Weniger von Psychologen oder Kriminologen und mehr von Medien, aber dazu kommen wir gleich. Dazu gehört zum Beispiel der Fall Natascha Kampusch, bei dem ein junges Mädchen jahrelang von einem älteren Mann festgehalten und missbraucht wurde und trotzdem am Ende in Interviews von Verständnis gegenüber ihrem Entführer sprach, was eben auch viele Leute verwirrte. Oder der Fall Patty Hearst in den USA, bei denen eine junge, reiche Erbin von einer linksradikalen Gruppe entführt wurde und tagelang festgehalten und sogar misshandelt wurde, um ihre Eltern nach Geld zu erpressen und die sich dann später sogar der Gruppe anschloss und gemeinsam mit ihnen Banken überfiel und dafür auch eine Gefängnisstrafe erhalten hat am Ende. Ja, das sind alles sehr aufsehenerregende Fälle, die medial auch viel thematisiert wurden. Aber da kommen wir, wie gesagt, auch schon zum ersten wichtigen Punkt. Alle diese Fälle wurden nicht als Stockholm-Syndrom diagnostiziert von Medizinern oder von Psychologen, von Kriminologen. Das geht auch gar nicht, denn beim Stockholm-Syndrom handelt es sich nicht, wie der Name vermuten lässt, um ein anerkanntes Krankheitsbild, also ein Syndrom bestehend aus verschiedenen messbaren Symptomen, die dann eben auch in bestimmten Handbüchern und Fachbüchern festgehalten werden. Es ist auch in internationalen medizinischen Leitlinien wie dem ICD überhaupt nicht anerkannt. Da steht das gar nicht drin. All diese Fälle wurden vor allem von internationalen Medien und der Popkultur in eine Schublade gesteckt. Auffällig ist auch, dass das vermeintliche Syndrom vor allem Frauen angedichtet wird. Denn irgendwie passt es ja auch ganz gut in ein Bild. Die schwache Frau verliebt sich in ihren Entführer und das erinnert mich irgendwie stark an den Disney-Film Die Schöne und das Biest, den ich noch nie verstanden habe. Also ich fand das als Kind schon eine merkwürdige Geschichte. An dieser Stelle muss man auf jeden Fall aber auch sagen, dass, ja, wie gesagt, dem Phänomen zwar popkulturell und medial große Bedeutung beigemessen wird, aber die wissenschaftliche Befassung zeigt eigentlich sehr schnell, da steckt nicht viel dahinter. Es ist ein sehr, sehr unscharfer Begriff, ohne eindeutige Diagnosekriterien. Wenn überhaupt, müsste es also eher Stockholm-Phänomen oder Stockholm-Effekt heißen. Es lassen sich auch nach zum Beispiel Auswertung des FBIs nur sehr wenige Fälle finden, die man überhaupt darunter zählen könnte. Wenn überhaupt, handelt es sich also, ja, wahrscheinlich eher um Ausnahmen. Außerdem ist der Begriff sehr stigmatisierend, weil er den Opfern erstmal ganz grundsätzlich unterstellt, sie seien irgendwie mitverantwortlich vielleicht sogar, ne, weil sie ja mitmachen auf eine Art, oder emotional unvernünftig. Ganz interessant fand ich bei der Recherche auch das Buch einer australischen Journalistin, die sich auch nochmal sehr intensiv mit dem Fall damals in Stockholm beschäftigt hat und auch mit diesem vermeintlichen Syndrom, was daraus entstanden ist, die unter anderem sagt, dass gerade dieser Fall, bei dem es ja auch wirklich deutliches Behördenversagen gab, was dann im Nachgang vor allem auch von den Opfern auch sehr lautstark kundgetan wurde und eben kritisiert wurde, dass es da ja bei den beteiligten Akteuren und eben auch bei diesen beteiligten Kriminologen und Psychologen vielleicht eine Motivation gegeben haben könnte, den Opfern nämlich genau diesen unvernünftigen Umgang mit diesem Trauma, was ihnen passiert ist, zu haben, um eben auch diese Kritik auf eine Art zu entkräften, wenn ihr versteht, was ich meine. Also dadurch, dass man dann gesagt hat, naja, die leiden jetzt unter dem Stockholm-Syndrom und deswegen sind die irgendwie nicht mehr ganz bei Sinn oder dass das zumindest so bei den Leuten ankommt, dadurch wird natürlich auch die geäußerte Kritik dann vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Und auch da kommen wir wieder in den Bereich auch Victim-Blaming oder Victim-Shaming auf eine Art am Ende. Und der Umgang mit Traumata, ne, und die Bewältigung von solchen Traumata ist natürlich total individuell. Und gleichzeitig ist die Rolle individueller Unterschiede, also zum Beispiel sowas wie Persönlichkeiten, frühere Traumaerfahrungen, psychische oder physische Widerstandsfähigkeit, also diese Resilienz, eigentlich viel zu wenig erforscht und wie diese Dinge eben zusammenhängen. Und wichtig ist es eben auch, den Fokus nicht auf Schuld oder Pathologisierung der Opfer zu legen. Also indem man sagt, sie haben ein Stockholm-Syndrom, passiert ja genau das. Man sagt, das Verhalten, was sie zeigen, ist nicht normal, sondern es ist irgendwie krankhaft. Und deswegen müsste man es dann eben irgendwie behandeln. Sondern das Verhalten in diesen extremen Bedrohungssituationen eben als Überlebensstrategie zu verstehen. Also als durchaus konstruktives und ja sinnvolles Verhalten eines Menschen, nämlich tatsächlich in einer Situation sich eher unterzuordnen, eher zugewandt zu sein, ne, in einer sehr bedrohlichen Situation, um diesen Aggressor eben ein Stück weit vielleicht auch zu besänftigen und dann eben auch vielleicht Sympathien zu empfinden für diese Menschen. Häufig spricht man dann von sogenannten Appeasement-Strategien. Dazu werde ich aber nochmal viel ausführlicher in einer weiteren Krim-Short kommen. Hier nur so viel erstmal dazu. Das ist im wissenschaftlichen Kontext und in der wissenschaftlichen Literatur eigentlich eher das, worüber Fachleute dann sprechen. Und interessant finde ich auch, nicht nur darauf zu gucken, wie Opfer reagieren und wie Opfer sozusagen mit diesen bedrohlichen Situationen umgehen, sondern eben auch zu gucken, welche Strategien Täter anwenden, um Opfer eben entsprechend zu manipulieren und gefügig zu machen, vielleicht ein Stück weit, ob sie das bewusst oder unbewusst tun. Also ich fand sehr interessant bei der Recherche, dass es einen sehr, sehr ähnlichen Effekt auch bei amerikanischen Soldaten, also bei Männern, im Koreakrieg gab. Dort wurden ja eben amerikanische Soldaten gefangen genommen von Nordkoreanern und nach ihrer Befreiung, also sie waren dann mehrere Monate oft in Gefangenschaft und nach ihrer Befreiung zeigten sie dann plötzlich ja Verbundenheit und Sympathien zu ihren Entführern und teilweise hatten sie sogar politische Ansichten der Nordkoreaner übernommen oder sympathisierten damit. Und man fragte sich dann eben nicht so sehr, was stimmt eigentlich mit diesen amerikanischen Soldaten nicht, sondern man fragte dann vor allem, wie haben die Nordkoreaner das geschafft? Und der Soziologe Albert Biderman wurde damals dann darauf angesetzt vom Militär und hat sich 1957 mal näher mit der Frage befasst. Und er hat einen Chart of Coercion, also ein Diagramm des Zwangs, wird es auf Deutsch häufig übersetzt, entwickelt, wonach vor allem folgende Faktoren dabei ausschlaggebend waren. Also der erste Faktor war Isolation. Ich glaube, das ist auch ziemlich naheliegend, dass wenn Menschen sozusagen von der Außenwelt isoliert werden und irgendwie nicht mehr den Austausch mit anderen Menschen außerhalb ihrer Situation haben, dann ist das natürlich sehr nachteilig, weil man sich eben nicht mehr beraten lassen kann, die Meinung anderer Menschen oder überhaupt einfach nur andere Eindrücke gewinnen kann. Dann die Monopolisierung der Wahrnehmung. Also es geht darum, dass was richtiges und falsches Verhalten ist oder überhaupt was richtig und falsch ist, das bestimmt eben der Täter und hat eben ein Monopol auf die Wahrheit und darauf, was real ist und was vielleicht nicht. Schwächung und Erschöpfung, dabei geht es natürlich ganz oft um Dinge wie Schlafentzug oder Essensentzug. Ne? Menschen, die hungrig sind, müde sind, sind natürlich körperlich allein geschwächt und erschöpft. Dann geht es um Drohungen, ne? Also körperliche Bedrohungen, Drohungen gegenüber Angehörigen, überhaupt also dieses ständige Bedrohungsgefühl. Und dann, und das ist auch wichtig, wenn wir jetzt nochmal über das Stockholm-Syndrom sprechen, gelegentliche Aufmerksamkeiten und Ablenkungen. Also wenn wir jetzt nochmal über die Geiselsituation in Stockholm sprechen, war es natürlich so, dass allein die Tatsache, dass dann ein Entführer, der jetzt eigentlich irgendwie der Böse ist in der Geschichte, dann plötzlich dem Opfer, also einer der Geiseln, eine Jacke gibt, weil ihr kalt ist, das allein verursacht ja im Kopf durchaus eine kognitive Dissonanz, dass da jemand, der mir jetzt irgendwie gerade was ganz Schlimmes antut, trotzdem freundlich zu mir ist. Und ja, Menschen neigen dann psychologisch gesehen natürlich häufig dazu, solche Dissonanzen, also solche Gegensätze im Kopf auflösen zu wollen. Deswegen ist auch das ein sehr wichtiges taktisches Mittel. Demonstration von Allmacht, also zu zeigen, ich bin sowieso allmächtig, ich bin immer da, ich sehe alles, ich weiß alles. Ja, solche Dinge, Erniedrigung natürlich auch das. Und das Erzwingen kleinster Forderungen, also sozusagen das Bestimmen jeder kleinsten Handlung und das Festlegen dieser Regelungen und dann eben auch ja, teilweise gewalttätigen Durchsetzungen. Und dieses Diagramm des Zwangs, interessanterweise, wie gesagt, bei diesen Soldaten und es wurde auch von Amnesty International übernommen, gerade zum Thema Folter und Zwang, ist das ein ziemlich anerkanntes Modell. Wenn es jetzt aber um die Opfer von Kidnapping-Situationen geht oder auch, und da kommen wir nochmal zurück zu unserem Thema in unseren Krimschnacks zurzeit, nämlich das Thema häusliche Gewalt, Beziehungsgewalt, partnerschaftliche Gewalt oder auch innerfamiliäre Gewalt, dass da eben solche Dinge auch eine Rolle spielen. Sicherlich ist das nochmal was anderes, weil natürlich emotionale Bindungen vielleicht auch nochmal ganz anders sind. Aber gerade da von einem sogenannten Stockholm-Syndrom zu sprechen, ist wirklich sehr, sehr weit hergeholt. Und dann ist ja die Frage, wenn das Stockholm-Syndrom als Erklärung nicht so richtig taugt, auch wenn es manchmal benutzt wird, was passiert dann eigentlich wirklich in der Psyche und im Nervensystem von Betroffenen? Da kommt man schnell zu den, wie ich gerade schon gesagt habe, sogenannten Appeasement-Strategien, bei denen es eher um Coping-Mechanismen geht, die unter extrem gefährlichen Umständen angewandt werden können, um sich selbst zu schützen. Also konstruktive und wirklich sinnvolle Coping-Mechanismen, die empirisch auch deutlich besser belegt sind als das Stockholm-Syndrom oder dieser Stockholm-Effekt. Weil die Krimshorts aber möglichst kurz bleiben sollen, werden wir dazu ganz bald eine eigene Krimshort machen und euch dazu mal auf den wissenschaftlichen Stand bringen und das Ganze mal ein bisschen einordnen. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs heute hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an krimschnack@protonmail.com oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram. Dort findet ihr uns unter Krimschnack und wir freuen uns auch über jede positive Bewertung in den Podcatchern eures Vertrauens. Schaltet gern auch beim nächsten Mal dann wieder ein und bis dahin passt auf euch auf. Tschüss!